Ho, ho, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farmtour-Podcast-Folge. Ja, heute bin ich allein und ich habe noch mal geguckt, ich habe seit Ewigkeiten, haben wir keine Podcast-Folge mehr zusammen gemacht, die Danielle und ich. Das müssen wir auf jeden Fall im neuen Jahr nochmal machen, beziehungsweise mal regelmäßig machen. Das ist einfach zu viel und das Thema zu viel passt auch sehr, sehr gut, denn ja, ich möchte heute in der heutigen Folge alleine mal einen kleinen Jahresrückblick geben, was für Learnings haben wir gezogen, was gab es für Downer und für Ups und ja, eigentlich gab es 2020 natürlich das eine große Thema, wir können es alle nicht mehr hören, es ist nichtsdestotrotz extrem krass und zwar natürlich der Coronavirus, Covid-19, die größte Scheiße überhaupt, einfach eine zivilisierte Welt, wir sind so weit fortgeschritten und schaffen es nicht, ein Virus in den Griff zu kriegen. Das muss man sich vor Augen halten, dass wir vielleicht doch nicht so übermächtig sind, wie die Menschheit immer so denkt. Ich will jetzt hier nicht zu philosophisch werden, aber es ist echt krass, wie ein kleiner Mini-Virus so krass unser Leben bestimmen kann. Wahnsinn. Also ich hoffe mal, dass möglichst viele Leute impfen lassen werden, dass wir die ganze Krise Ende 2021 geschafft haben, weil klar, businesstechnisch geht es uns Online-Marketer ja relativ gut. Also wir haben, ich glaube, wir haben zwei Kunden verloren. Der eine hat ja Messen betreut, also Messeaufbauer in dieser Richtung. Und der andere Kunde hat Seminare angeboten. Die haben sehr gelitten unter der Corona-Pandemie. Sie konnten natürlich dann entsprechend keine neuen Aufträge mehr ins Land ziehen. Alle anderen Kunden ja, sind förmlich explodiert, besonders Online-Shops. Wir haben einen Kunden, der hat so Bedarfsartikel für Senioren, ohne das jetzt genauer zu spezifizieren. Der Shop war stellenweise down und restlos ausverkauft. Also das ist der Wahnsinn, wie die Leute abgingen. Ich sag nur Klopapier auch stellenweise. Darüber kann man noch lachen, aber nichtsdestotrotz ist Coronavirus ja brandgefährlich und bin natürlich kein Virologe jetzt etc. Bin aber auch schockiert von den ganzen Querdenker, was es da alles für Idioten gibt, die ja, Experten ihre Expertise absprechen und denken, ey, weil sie jetzt hier einmal was gehört haben und einmal irgendwie eins und eins zusammenrechnen versuchen und denken, dass sie die Weisheiten mit Löffel gefressen haben und uns alle in Gefahr bringen. Also was da für Vollidioten da draußen rumrennen, ist unbeschreiblich, unfassbar. Ja, es bleibt zu hoffen, dass sich möglichst viele Leute impfen lassen werden und dass wir den Scheiß dann wirklich besiegt haben, weil mir tut es besonders leid, für die ganzen lokalen Unternehmen, die jetzt gezwungenermaßen durch die Corona-Maßnahmen wieder neu im zweiten Lockdown wieder schließen mussten. Ich kann nur sagen, ey, sowas wie ein Friseur, ein Kino etc., die leben so schon am Limit, können da wirklich kaum Rücklagen bilden. Und da kommt noch so eine Scheiße wie Corona. Und ja, das killt halt viele Unternehmen. Und auch wenn wir jetzt Glück hatten, wir Online-Marketer im Online-Business, so die ganzen E-Commerce-Bereich, uns kann es trotzdem irgendwann auch mal hart treffen. Irgendeine andere Krise entsteht. Deswegen sollten wir nicht so triumphal umherrennen und irgendwelchen Leuten Vorschriften machen und sagen, ja, wärt ihr besser mal kreativ gewesen, hättet ihr besser mal einen Plan B gehabt hier, Friseur. Stellenweise ist es unfassbar, was ich da in der Facebook-Timeline sehe oder lese, oder bei Twitter ist besonders schlimm, wo dann Leute denken, hey, sie könnten dann ja, Leuten Vorschriften machen oder machen Vorwürfe, hey, hättet ihr besser mal ein Blabeng gehabt, um so eine Pandemie zu überleben. Also wer denkt denn, dass so eine Pandemie kommt und so verheerend sein wird? Also das hat ja keiner gerechnet. Das ist ja von heute auf morgen gefühlt passiert und wirklich sehr, sehr schlimm. Und deswegen mein Appell, denkt an eure lokalen Unternehmen, einfaches Beispiel Kino, kauft Gutscheine im Voraus, Essen to go, viele Restaurants liefern jetzt aus, die vorher nicht ausgeliefert haben, nutzt das, denkt an eure Mitmenschen, deswegen, also es ist wirklich sehr, sehr traurig, was da momentan abgeht und eigentlich umso trauriger ist es, wenn man überlegt, hey, das nächstgrößere Problem, der Klimawandel steht uns bevor, ja, das ist wirklich eigentlich eine Vollkatastrophe. Wenn wir diese Pandemie nicht mal ansatzweise in den Griff kriegen, wie sollen wir denn den Klimawandel, wo wir wirklich alle zusammenrücken müssen, wo alle einen Schritt zurücktreten müssen, sei es CO2-Ausmaß zu reduzieren, sei es unseren Konsum gezielter zu steuern, wie das geschafft werden soll, ist für mich echt ein Rätsel. Es ist eigentlich unmöglich. Und da muss man sich wirklich, ja, das ist eigentlich nicht zum Lachen, aber es ist trotzdem so ein bitteres Lachen. Wie wir das herumreißen wollen, weiß ich nicht. Kann ich natürlich keine Antwort geben. Aber so viel dazu. Die Downer habe ich jetzt, glaube ich, mal alle abgeschlossen. Meine Learnings und Empfehlungen 2020. Nichtsdestotrotz gab es natürlich wahnsinnig viel spannendes Zeug, was man wieder neu gelernt hat. Neue Erfahrungen, die möchte ich jetzt gerne hier in dem Podcast mit dir teilen. Zunächst einmal Konferenzen. Bleiben wir noch mal bei der Konferenzen. Ist natürlich super beschissen. Also die ganzen SEO-Konferenzen, nach meiner Meinung, besonders die Campix etc. OMT, in Salzburg, die Konferenz, die OMX, wie sie alle heißen, SMX, mein Gott, jetzt bringen sie schon alle durcheinander. Du weißt, welche Konferenz ich meine. Die alle haben dazu beigetragen, dass wir als SEO-Community ja zusammengewachsen sind. Und ich habe wahnsinnig viele tolle Leute über Konferenzen kennengelernt. Unter anderem wahrscheinlich einen offiziellen zukünftigen Geschäftspartner, den Martin Prosi habe ich auf der Campix kennengelernt. Und ja, ohne solche Konferenzen wären ganz, ganz tolle Networking-Möglichkeiten niemals zustande gekommen. Und deswegen, ja, finde ich sehr, sehr schade, dass da viele Konferenzen jetzt momentan natürlich zu sind und nicht weitermachen können, gewohnt. Klar versuchen viele jetzt mit Online-Kursen, Online-Angeboten da weiterzumachen. Das wird sich natürlich in der Zukunft zeigen, wie das dann weitergehen wird. Und ich finde persönlich sehr, sehr schade zum Beispiel, dass die ODC von Marco Young, die ist gestartet und da gab es sehr, sehr viel Hate, was ich sehr, sehr traurig finde, weil die Empfehlungen sind stellenweise, ja, hätte Marco doch die ODC mit der Unreal Engine oder Unity Engine gestartet. Das sind Engines, die von AAA-Spielen genutzt werden, die unfassbar teuer sind, zu entwickeln. Es ist natürlich klar, dass ein gewisser Marco Young nicht diese finanziellen Risiken eingeht und da so ein Mammutprojekt ins Leben ruft. Der startet das klein, schaut, wie kommt das an, und wenn es nicht gut ankommt, dann stampft er das ganze Ding wieder zu. Also viele haben halt gedacht, die ODC wäre so eine virtuelle Konferenz, wo man so durch die Gegend geht, so eine Art Messebereich geht und damit anderen Leuten kommunizieren kann. Momentan ist es so, dass du über so Standbilder dich so hin und her scrollen kannst, dich ein bisschen umschauen kannst. Es gibt einen Campus mit ein paar Vorträgen. That's it. Das ist natürlich alles noch relativ minimal gehalten. Das kann natürlich noch wachsen, beziehungsweise wächst auch. Ich habe gesehen, dass vorgestern, ich nehme jetzt am 18.12. auf, dass am 15.12. wurde, glaube ich, jetzt ein Chat integriert, immerhin, wo sich die Leute miteinander austauschen können. Klar, das steckt ja noch in den Kinderschuhen. Da muss man den ganzen Dingen aber auch eine Chance geben und sich nochmal rückbesinnen, ja, was die Konferenzen alles möglich gemacht haben. Und viele, die da Kritik laut werden lassen, die raffen das gar nicht, was sie da alles kaputt machen. Weil Leute lesen diese stellenweise sehr, sehr harsche Kritik und sagen, ja, okay, dann warte ich erstmal ab, ob die OEC vielleicht besser wird. Aber die Konferenzersteller sagt dann, ja, okay, es kommen keine zahlenden Kunden mehr rein, dann stampfe ich das ganze Ding mal ein, weil ich muss auch eine Familie ernähren etc. Das lohnt sich finanziell nicht, das Risiko gehe ich nicht ein. Und das finde ich sehr, sehr schade. Oder auch mit anderen Online-Konferenzen, dass die dann so schlecht gemacht werden. Was sollen die Konferenzbetreiber sonst machen? Sie können vor Ort keine Konferenzen stattfinden lassen, das Risiko ist zu hoch. Auch stellenweise sind die Vorschriften da, dass sie es nicht machen dürfen. Und deswegen müssen sie neue Wege gehen. Und mein Appell ist einfach, dass wir uns alle ein bisschen mehr diesen neuen Möglichkeiten öffnen. Also ich fand zum Beispiel auch Elias Lange sehr, sehr spannend mit seiner SEO Mainz Konferenz, dass er einfach mal was Neues gewagt hat. Jeden Tag einen Vortrag, 14 Tage lang, bis auf die Werktage natürlich ausgenommen. Spannende Vorträge, es war nicht zu viel Input auf einmal. Ein Vortrag am Tag, 40 Minuten, kann man mitnehmen. Und das fand ich super genial und so kann man sich die Zukunft vielleicht vorstellen. Wenn wir uns eben nicht genügend Leute impfen lassen, werden noch sehr, sehr viele Jahre, werden wir noch mit Masken hier rumrennen müssen. Und wenn ich mich so umhöre, gibt es sehr, sehr viele Leute, die ja keinen Bock haben, sich impfen zu lassen. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Sache ist halt die, wenn sich nicht genügend Leute impfen lassen, werden wir halt, wie gesagt, noch weiter mit Masken rumrennen müssen. Und mögliche Impfschäden ist halt immer so die Sache. Gehst du das Risiko ein, Impfschäden zu nehmen, oder gehst du das Risiko ein, schwer krank zu werden durch Corona? Auch wenn viele keine Symptome haben, aber wenn es sich eben erwischt, das können auch junge Leute schwer krank werden. Und dieses Risiko einzugehen, also dann lässt man sich, glaube ich, lieber impfen, bevor man dieses scheiß Coronavirus bekommt. Halt meine Meinung dazu. Aber so viel dazu. Anderes Thema. Und zwar haben wir sehr, sehr viel stark in diesem Jahr, also 2020, mit YouTube und mit Podcast an sich nochmal exponentiert. Also Podcast ist ja 2019 gestartet. Und was ich sehe, ist, dass unser Brand Search zum Beispiel steigt. Also das Wundermittel gefühlt von uns SEOs, was wir auch vielen Kunden immer wieder empfehlen. Hey, Brand Search ist einfach ein wahnsinnig starkes Signal, wenn deine Brand von Leuten schon gesucht wird. Also besonders in hart umkämpften Bereichen, Versicherungsbereich etc., irgendwelchen Tests, Vergleichsbereichen, wo es einfach um Geld geht. Da ist natürlich Brand Search wahnsinnig wichtig, weil du damit Google zeigst, hey, ich habe eine Community, die Community vertraut mir, die gibt meinen Brandnamen bei Google ein. Das ist so ein krasser Vertrauensbeweis. Und nichtsdestotrotz, also das zu steigern, das ist extrem schwierig. Und ich habe ja gebloggt, alleine angefangen mit Farbentour zu bloggen, einfach 2014 war es. Und da war die Reichweite null. Und über die Jahre habe ich auch nie Brand Search alleine aufbauen können. Da haben die ganzen Retweets und Likes auf Facebook auch nichts gebracht. Ich glaube einfach, dass man mit YouTube und mit Podcast einfach viel mehr Leute erreicht. Ich merke einfach auch, die Zugriffszahlen sind exorbitant gestiegen. Also das ist natürlich klar, weil man auch zum einen eine YouTube-Suchmaschine bedient mit seinen Themen. Also sind zum Beispiel zum Keyword SEO und zum Keyword Suchmaschinenoptimierung jetzt seit einem halben Jahr immer in den Top 5 bei YouTube drin. Mit einem Video, wo ich eigentlich sage, was von der Qualität gefällt mir das gar nicht mehr. Ich lasse jetzt trotzdem laufen. Von der Qualität her meine ich von der Soundqualität. Inhaltlich lege ich meine Hand dafür ins Feuer. Aber Sound geht da, glaube ich, noch einiges mehr. Egal. Es wird jetzt einfach mal mitgenommen. Und da kommt wirklich permanent Traffic drüber rein. Klar, ist natürlich YouTube, wenn man es mit der Google-Suche vergleicht, deutlich geringer Suchvolumen da. Also ich glaube, Keywords Backlinks wird da 590 Mal gesucht. Backlink-Aufbau wird da nur 20 Mal gesucht, laut Ahrefs. Das kann man natürlich nicht wirklich vergleichen. Da ist das Suchvolumen natürlich deutlich geringer. Aber das kann man alles mitnehmen. Da ist die Konkurrenz deutlich geringer, weil sich viele eben nicht trauen, sich vor die Kamera hinzustellen. Und viele trauen sich aber, oder es ist deutlich leichter, einfach Texte schreiben zu lassen. Ja, irgendeine Texteagentur schreibt dir mal deinen Blog mit ja jeder Artikel 20.000 Wörter gefühlt, 2.000 Wörter. Und dann hast du schnell mal 100 Blogartikel bestellt und hast dann ein Riesending da sitzen. Und dann musst du dich da aber auch behaupten. Also sprich, da hast du dann andere Blogger, die da mit dir konkurrieren und wie wir alle wissen, hey, die Top 3, die kriegt die meisten Klicks ab und wir waren ja auch, sind es noch relativ gute Rankings, Core-Update komme ich gleich noch dazu, wir haben Rankings zu WordPress SEO, SEO für Online-Shops, da waren wir schon in den Top 3, ich habe aber zu uns gesagt intern, hey, das hat fast keine Kunden gebracht, eigentlich gar keine Kunden, also so ein relevantes Keyword, wenn man überlegt, WordPress SEO, da bist du in den Top 3 ein Jahr lang und kriegst keine Anfrage darüber oder fast keine Anfrage. Und ist das nächste Thema, B2B-Leads zu generieren. Das ist der größte Fehler, was viele denken. Hey, ich ranke jetzt zu dem und dem Begriff und jetzt kommen aber keine Kunden. Und du musst dir mal Gedanken machen, hey, in welchem Bereich ist der Kunde in der Customer Journey? Ja, das ist jetzt so ein bisschen ausgelutscht. Ich will da jetzt auch nicht so lange drauf rumreiten, aber nur weil du zum Keyword rankst, was sich gut für dich anhört, heißt es noch lange nicht, dass du darüber sehr, sehr viele Leads generierst. Besonders im B2B-Bereich ist uns auch so wieder aufgefallen dieses Jahr, dass du viele, viele, viele Touchpoints brauchst. Und da hat uns YouTube und der Podcast auch noch wahnsinnig geholfen, dass wir Anfragen über so YouTube-Videos bekommen haben, wo die Leute gesagt haben, hey, wir kennen euch über einen Blog eigentlich schon, haben dann ein, zwei YouTube-Videos gesehen und gemerkt, hey, genau das brauchen wir jetzt aktuell. Oder auch über den Podcast etc. Das alles mitzunehmen, das ist so wichtig geworden, besonders um B2B-Leads zu generieren. Es reicht eben heutzutage nicht mehr, nur eine Webseite zu haben und dann zu denken, hey, jetzt kommen die Leads automatisch reingeballert. Und es reicht auch nicht, ein halbes Jahr einen Podcast durchzuziehen und zu denken, hey, jetzt kriege ich jeden Tag 100 Anfragen. Das reicht eben auch nicht. Es ist so lange, ich erinnere mich daran, ich glaube, auf Twitter hat der Markus Hövener geschrieben, dass ein Neukunde zu ihm gemeint hatte, sie waren 8 Jahre lang Newsletter-Abonnenten und sind jetzt erst Kunde geworden. Und das sehen wir auch. Also stellenweise sehen wir unsere Newsletter-Abonnenten, die sind Ewigkeiten dabei und kommen dann nach 2, 3 Jahren, merken sie, sie brauchen Beratung bei einer Backlink-Strategie, sie brauchen ein SEO-Audit. Das kommt alles Step by Step. Also für alle Leute, die jetzt zuhören, wenn ihr Content Marketing machen wollt, bitte nicht nach einem halben Jahr sagen, oh, bringt ja nichts. Ach, scheiße, ärgerlich, hat ja nichts gebracht. So sehen wir das auch mit unserem YouTube-Kanal. Also der hat stellenweise ja ernüchternde Zugriffszahlen zwischen so 100 und 500 Zuschauern. Das kommt halt mit der Zeit. Die Leute müssen einem vertrauen, die müssen eine Bindung zu dir aufbauen. Und das ist halt wirklich, es ist ein Prozess. Und wenn das funktioniert, dann hast du eine Community, da hast du Fans, da hast du ganz viele Newsletter-Abonnenten, die du immer wieder abrufen kannst, auf deine Seite schicken, auf Angebote aufmerksam machen und, und. Also diesen Effekt würde ich auf keinen Fall ignorieren. Der ist langfristig gesehen, wenn du langfristig denkst, was ich empfehlen kann, ja, extrem wichtig einfach. Es ist ja noch so ein bisschen die Frage, was wird da noch SEO-technisch auf uns zukommen jetzt die nächsten Jahre oder 2021. Ich bin kein Fan von SEO-Trends. Ich habe ein kleines Spaßvideo gemacht, werde auch einen Blogartikel dazu noch erstellen, die SEO-Trends so ein bisschen durch den Kakao zu ziehen, weil letzten Endes, auch wenn es Web Vitalis kommt, Ranking-Faktor, wie viel Prozent der Webseiten werden das schaffen, da einen guten Wert zu kriegen? 0,005%? Ja, was macht Google mit den anderen? Also das ist für extrem pervers hart umkämpfte Nischen vielleicht interessant. Mach deine Basics erstmal. Das ist die Empfehlung nach wie vor. Also wenn wir mit Leuten diskutieren in YouTube-Kommentar-Sections, wenn die unsere Webseiten, ihre Webseiten uns dann zeigen, wenn wir bei Facebook mit Leuten diskutieren, hey, über irgendwelche Ranking-Faktoren, ich sehe immer wieder, die Leute stützen sich auf irgendwelche Trends, schauen, dass sie irgendein Tool auf einen grünen Bereich kriegen in der Scheiße. Kriegen es aber nicht hin, richtig geilen Text zu schreiben. Das muss man einfach so knallhart sagen. Also ich will jetzt keine Pauschalisierung. Ich weiß, ganz, ganz viele Leute haben es richtig krass drauf mit SEO. Da kann man auch wirklich sich eine Scheibe abschneiden. Das ist richtig geil. Auch wie viele SEOs es draußen gibt, die wirklich geilen Content rausballern. Finde ich ganz, ganz toll, was für eine tolle Community wir eigentlich hier haben. Nichtsdestotrotz finde ich wirklich sehr, sehr traurig, auch zeitgleich, dass es sehr, sehr viele Hater da draußen gibt. Es gibt eigentlich nicht viele Hater, die sind aber sehr, sehr laut. Und das ist das Traurige. Das ist mir dieses Jahr auch aufgefallen bei YouTube. Das ist halt eine Plattform, ja, wo sich jeder halt anonym anmelden kann und dann auch sehr, sehr schnell einen gewissen Hate in den Kommentarbereich absondern kann. Also ein einfaches Beispiel ist, mache ja mit Thomas Zerneck, Grüße gehen raus, cooler Dude, und natürlich Martin Brosi, ebenfalls cooler Dude, machen wir ja einmal im Monat unseren SEO-News-Rückblick. Und ja, ich lade die Videos dann auch hoch auf YouTube und wir kriegen stellenweise, haben wir jetzt einen saudummen Hater-Kommentar bekommen und wo ich denke so, ja, also es ist so an den Haaren herbeigezogen, wird kritisiert, dass man in der Einleitung sich nicht über SEO unterhalten hat, sondern über Corona geredet hat. Und einfach so grundloser Hate, es ist halt so ein bisschen, die Leute können ohne Klarnamen da kommentieren, da ist halt die Hemmschwelle sehr, sehr gering, da gewissen Hate hinzurotzen. Und ich glaube, man hat als Content Creator, ich wollte jetzt nicht sagen als Kreativer, aber man hat als Ersteller hat man die Aufgabe, glaube ich, da muss man einfach drüber stehen und sich entsprechend dickes Fell wachsen lassen. Was mir früher aufgefallen ist, Malte Helmholtz, denke ich mal, kennen viele, der hat auch mal ein Video gemacht, oh, es war ein Podcast, aber ich glaube, ein Video nur über das Thema seine Hater, wo ich gedacht habe, so, hey Mann, der hat ja jetzt auch nicht so krass viele Zugriffszahlen. Ich glaube, der hat deutlich mehr als wir natürlich. Ich will jetzt nicht schmälern, der macht einen super geilen Job. Aber ich glaube, die letzten Videos haben so zwischen 400 und 800 Zugriffszahlen. Das ist auch sehr, sehr gut schon. Aber der nimmt sich die Zeit und macht ein Video über Hater. Und das habe ich nie verstanden. Wieso gibt es hier die Zeit, den Hatern überhaupt eine Plattform zu geben? Jetzt kann ich es aber ein bisschen nachvollziehen, weil stellenweise ist es schon einfach saudämlich, was die Leute da in den Kommentarbereich absondern. Ein Großteil der Leute schreiben richtig geile Kommentare. Die hilft man auch gerne, wenn die ein Problem haben. Da will man ein bisschen mehr Community, ja auch ein bisschen interagieren. Aber diese 1% an Hater, die können einen schon so ein bisschen die Stimmung versauen. Es ist aber auch die Aufgabe, dass man sich da eben nicht die Stimmung versaut. Und Alexander Russ hatte ich ja auch im Interview dieses Jahr gehabt. Grüße gehen natürlich raus. Ich denke nicht, dass er zuhören wird, aber egal. Und da war es auch so, da hatte ich die Folge mit ihm aufgenommen. Und da hat er mir nochmal geschrieben nachts. Ich habe das und das gesagt. Also eher über sich, ich habe das und das gesagt, kannst du bitte löschen, diesen kleinen Bereich, das waren zwei Sätze, die ich jetzt hier nicht wiederholen möchte, das klingt arrogant, hat er Angst gehabt, da habe ich gemeint, es klingt nicht arrogant. Soll ich es wirklich löschen? Ja, ja, bitte, bitte mach, sonst geht da die Post ab. Und das ist mir auch noch bewusst geworden, wie da die Leute ticken auf YouTube, kein Klarnamenpflicht, und gehen da, denken sie, werden jetzt hier Könige und man produziert nur Content für diesen einen Menschen und wehe, man trifft man nicht seine Meinung, dann ist aber hier der Teufel los oder man wirkt arrogant oder sonst irgendetwas, dann gehen die Leute mega krass ab. Ich finde nichtsdestotrotz, die Kommentar-Sections werden wir jetzt bei unserem YouTube-Kanal natürlich nicht schließen. Man nimmt das einfach mit und die Hater, man kann das ja zum Glück alles moderieren. Und wenn das unberechtigt ist oder persönlich verletzend ist, dann wird der Kommentar natürlich nicht veröffentlicht. Ja, ganz einfach. Also das ist so ein bisschen meine Gefühlswelt. Es ist wirklich krass, was sich die Leute manchmal da herausnehmen, besonders die Hater. Ja, etwas traurig. Gut, abgehakt. Was für Produkte und Tools haben denn so unser Leben in der Agentur ja bereichert? Es soll jetzt keine Werbung sein. Ich werde jetzt keine Affiliate-Links hier auch nirgendwo reinposten. Ich hasse das ohne Ende. Und nichtsdestotrotz will ich einfach ein paar Tools und ein paar Produkte kurz erwähnen, die uns wirklich den Arsch gerettet haben. Zum einen natürlich das Rode-Mikrofon, wo ich jetzt gerade rein rede. Ich habe, ungelogen, ich habe 3 fucking Mikrofone die letzten 5 Jahre ausprobiert. Also das Yeti-Mikrofon, das kennen, denke ich mal, auch viele, aber auch viel, viel billige Mikrofone, weil ich mich immer geweigert habe, 150 Euro für ein Mikrofon rauszuballern, plus 70 Euro für ein Gelenkstativ. Und ja, wer billig kauft, kauft 5-mal in meinem Fall. Ich habe jetzt hier, sitze jetzt hier vor dem 150 Euro Rode-Mikrofon und die Qualität ist einfach der Hammer. Auch in Zoom-Konferenzen, das war in diesem Jahr ja auch gang und gäbe, besonders bei Neukunden, wenn die direkt merken, hey, du hast einen geilen Sound, du bist professionell aufgestellt, das macht auch schon sau viel Laune einfach. Und besonders, weil wir Podcasts und Videos produzieren, ist das eh Pflicht. Und bevor du jetzt irgendwelche Billigmikrofone kaufst, kauf lieber einmal teuer und das lohnt sich auf jeden Fall. Und genau, SEO-technisch hat uns dieses Jahr nur ein Tool wirklich überzeugt, was wir in unserem Pool aufgenommen haben. Das ist das Surfer-SEO-Tool. Termlabs.io ist ähnlich, so ein bisschen gleichzusetzen. Termlabs.io ist auch mega geil, das will ich auf jeden Fall nicht schlecht reden. Bei Surfer.seo hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen, dass sie einen relativ günstigen Einstiegspreis haben. Man kann das mal mitnehmen, wenn man mal im Monat das WDF-IDF-Analyse-Tool ist, wenn man es mal im Monat nicht braucht, dann kann man das einfach auch mal kurz pausieren. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also da ist der Kosteneinstiegspunkt sehr, sehr gering. Deswegen können wir das auch zum Beispiel Einsteigern sehr, sehr empfehlen. Und was sehr, sehr cool ist, es gibt hier eine Möglichkeit, eine Voranalyse zu stellen zu einem gewissen Keyword. Dann klickt man da seine Termgewichtungsanalyse, wird angezeigt, wie viele Wörter man ungefähr schreiben sollte und kann das direkt dem Texter geben oder dem Kunden geben, der die Texte selbst schreiben will. Das ist halt super, super kundenfreundlich, auch dieses Tool. Deswegen, wie gesagt, werden nicht bezahlt dafür. Das ist alles eigene Erfahrung. Das Tool hat uns ja sehr, sehr gut gefallen. Das nutzen wir nach wie vor. Dann nach wie vor im Einsatz ist natürlich OBS, Open Broadcaster Software. Nutzen eigentlich die ganzen ja Streamer, Twitch-Streamer, die ganzen YouTuber-Streamer nutzen das. Wir nutzen, haben das für uns aber auch entdeckt, für unsere Videos. Zum Beispiel, auch um Bildschirmaufnahmen zu machen, wenn man zum Beispiel über Zoom ein Interview macht, das als Backup laufen zu lassen. Das OBS ist for free, kannst du wahnsinnig viel einstellen. Es gibt ein geiles Plugin, wo man direkt eine geile Radiostimme automatisch bekommt. Also es ist wirklich der absolute Hammer und OBS ist absolute Empfehlung. Weiteres Tool ist Loom, L-O-O-M. Damit kann man auch sein Bildschirm aufnehmen. Hier ist der Vorteil, dass man diese Videos direkt auf loom.com hochladen kann und dann in einem geschützten Bereich mit seinen Kunden teilen kann. Also zum Beispiel hatten wir einen Kunden, wo wir seinen Blog betreut haben, wo wir die Sachen aber nicht selbst umgesetzt haben. Der Kunde wollte das selbst umsetzen, beziehungsweise sein Team. Und da haben wir ganz viele Erklärvideos für diese, für seine Mitarbeiter gemacht. Und das wirkt natürlich ein bisschen professioneller, wenn man da, ja, sage ich schon, einen eigenen Anbieter hat und die das nicht einfach plump bei YouTube hochlädt. Bei YouTube musst du es nochmal schneiden, nochmal komprimieren, nochmal hochladen. Und das geht bei Loom extrem schnell. Deswegen Loom ist super geil und kostet auch nicht die Welt und ist, glaube ich, bis zu einem gewissen Bereich sogar for free. Deswegen kann man auf jeden Fall mitnehmen. Dann, Blogs, Bücher, Videos, Online-Konferenzen. Habe ich ja gerade eben schon erwähnt, Online-Konferenzen. SEOMainz.de hat mir am besten gefallen. Hoffe ich mal, Elias Lange wird da nochmal was Neues rausballern 2021. Blogs, die mir sehr, sehr gut gefallen haben, ist natürlich der Sistrix-Blog, Johannes Beuys, mega geil. Dann natürlich SEO Südwest, Christian Kunz, auch einfach der Hammer. Das sind meine beiden Favorite Blogs im deutschsprachigen Raum, die ich regelmäßig immer wieder besuche. Wenn ich wirklich so, ja, was heißt Insider-Wissen, aber mal sowas experimentelles Wissen filtern möchte oder so neue Neuigkeiten einfach mitbekommen möchte, dann kann ich jedem die Facebook-Gruppe SEO Signals empfehlen. SEO Signals, wie man es schreibt, einfach mal danach googeln oder Facebook suchen. Klar gibt es da immer wieder mal Threads, die vielleicht ein bisschen fragwürdig sind, aber nichtsdestotrotz werden auch viele Insights da geteilt und das ist super geil. Und da habe ich zum Beispiel für meinen Vortrag bei SEOMeins.de habe ich da sehr, sehr viele coole experimentelle SEO-Tools oder neuartige SEO-Tools auch gefunden. Also deswegen, das ist eine coole Anlaufstelle, kann ich nur empfehlen. Und buchtechnisch, ich bin überhaupt gar kein Fan. Also die ganzen Unternehmer posten dann, hey, 2020 hat mich dieses Buch inspiriert. Und das sind alles Bücher, die anfangen mit mehr Geld verdienen oder noch mehr erreichen. Das sind so Selbstoptimierungsbücher, die ich alle so ein bisschen übertrieben finde. Also klar, muss man besser werden oder will auch besser werden. Es macht einfach Spaß, man will auch mit der Zeit wachsen. Das Unternehmen soll natürlich wachsen. Das macht alles extrem viel Spaß und man hat extrem viel Potenzial als Unternehmer. Das ist mir natürlich bewusst. Aber ich habe das Gefühl, dass viele versuchen, sich irgendwie zu profilieren, indem sie dann irgendwo bei Twitter oder Facebook posten, ah, ich habe jetzt dieses Buch gelesen, wie werde ich Millionär in 2 Tagen und ja, ich bin so geil und ja, schau zu. Das ist so ein bisschen too much, finde ich, ein bisschen übertrieben. Deswegen, ich bin da eher sachlich unterwegs. Es gibt ein Buch, was ich dieses Jahr total toll fand für unser Business. Das ist schon 2015 veröffentlicht worden. Ich habe es 2020 erst entdeckt. Und es ist kein Roman, kein spannendes Selbstoptimierungsbuch. Es ist ein Fachbuch, Suchmaschinen verstehen von Dirk Lewandowski. Wie gesagt, 2020 erst entdeckt. Und der erklärt wirklich extrem krass im Detail, wie eine fucking Suchmaschine funktioniert. Es ist der Hammer, wie im Detail das geht. Und ich finde, ja, muss man das als SEO so wirklich können? Es ist, also ich stehe sehr stark auf Information Retrieval System ein. Das ist die Wissenschaft hinter Suchmaschinen. Die Suchmaschinen, besonders die modernen Suchmaschinen wie Bing, wie Yandex, natürlich auch wie Google, haben natürlich das Problem. Sie müssen ihre Nutzer zufriedenstellen. Haben das Problem aber auch bei Milliarden von Informationen, Milliarden von Websites, da die richtigen Informationen rauszukriegen, innerhalb von Sekunden. Und wie das funktioniert, wirklich im fucking Detail, erklärt dieses Buch. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Hab 2 Blogartikel geschrieben zu diesem Thema, inspirierend von diesem Buch. Hab viele andere Quellen gelesen, viele Masterarbeiten habe ich gelesen, viele Hausarbeiten, Thesen habe ich gelesen zu diesem Thema. Ich fand das super spannend. Bin da noch nicht lange ansatzweise da an dem Punkt, wo ich sage, hey, ich habe wirklich Ahnung davon, bin da immer noch im Bereich Information Retrieval Systems eher im Anfängerbereich, da werde ich auch nie weiterkommen. Nichtsdestotrotz ist die Frage, hey, muss man das als SEO wirklich können? Es gibt SEOs da draußen, die sagen, ja, ich bin da total toll drin und habe jetzt hier Information Retrieval System, habe ich jetzt auswendig gelernt, kenne alle Systeme etc., alle Möglichkeiten, bin jetzt so toll, schaut her. Und ich finde ganz klar, nee, du kannst ein super SEO sein, musst dich mit dem Thema nicht auseinandersetzen, ganz klar. Muss ein Bäcker die chemische Zusammensetzung von Mehl kennen? Nein, muss er nicht, kann trotzdem tolle Brötchen backen. Also da ist auch wieder die Szene, die muss man einfach lieben, da sind so viele geile Typen unterwegs, die Hater mal ausgenommen. Es ist einfach so witzig, wie wichtig sich manche Leute vorkommen. Es ist einfach der Hammer und es ist einfach geil und es ist einfach spannend, was man alles lernen kann und meine Empfehlung, was ich immer befolge, ist, ich versuche mich immer up-to-date zu halten, folge interessanten Leuten auf Twitter zum Beispiel oder LinkedIn oder Facebook, versuche alles mitzunehmen, versuche viel zu testen, haben eigene Projekte, sehen aber auch viel an Kundendomains, wie was Auswirkungen hat und da kommen wir auch direkt zum Core-Update im Dezember. Das ist echt der Wahnsinn, also zuerst sind ganz viele Projekte von uns extrem nach oben gegangen, dann Tag später oder 2 Tage später ging es wieder nach unten, dann geht es wieder nach oben und so mittlerweile sind wir so einem Punkt gekommen, wo so leichte Verbesserungen sind, also Sistrix plus minus 5-10% und das sehen wir bei unseren Kunden auch. Ein Kunde, der Feuerlöscher-Case, den ich glaube ich vor, die ich 2019 veröffentlicht hatte, der ist um 93% gestiegen bei Sistrix, der ist halt auch zum Keyword Feuerlöscher von 5 auf 1 gesprungen. Ist natürlich klar, der hat auch, der ist im SI-Bereich von 0,2 unterwegs. Das ist natürlich klar, ist ein Keyword, was mehrere tausendmal, 10.000 Mal gesucht wird im Monat. Wenn du da von 5 auf 1 springst, ist ja klar, dass der SI-Wert dann um 90% nach oben geht. Das ist ja auch wieder die Frage, hey, wie viel Wert, wie viel Gewichtung legst du in diesen Systrix-Graph rein? Also ich liebe Systrix, aber nur weil jetzt ein Graph 30% nach oben geht oder nach unten geht, muss jetzt deswegen deine Welt nicht zusammenbrechen. Also ganz und gar nicht. Ich würde ganz normal die SEOs, Basic SEO Hausaufgaben weitermachen, du wirst Google früher oder später belohnen. So ist es einfach. Die Schwankungen sind völlig normal. Genau, was ich noch vergessen habe, ich wollte noch zwei Blogs erwähnen, die mir 2020 aufgefallen sind. Ist zum einen der seolist.de. Der ist ein bisschen eingeschlafen, leider. Er hat aber 2020 das SEO-Periodensystem zum Beispiel rausgebracht, weil ich es mir auch bestellt hatte. Sehr, sehr, sehr coole Sache auf jeden Fall. Finde ich total kreativ, wenn auch man, sag ich mal, Leute, die in dieser SEO-Bubble vielleicht nicht so krass bekannt sind, wie die SEO-Gurus in Anführungszeichen, wenn die sich mal was trauen, was Geiles machen, sowas teile ich auch total gerne. Der ist ein bisschen eingeschlafen, der hat dann nochmal so ein SERP-Analyse-Tool zeitnah miteinander verglichen, das fand ich auch super spannend. Ist ein bisschen eingeschlafen, falls er zuhören sollte, bitte mach weiter auf jeden Fall. Dann natürlich, ich hoffe, ich kann es nicht richtig aussprechen, ich werde es falsch aussprechen, bowli.org, B-O-O-L-I.org, Marc Bukowski, Grüße gehen raus. Der hat so einen kleinen Themenblog, wo er viel natürlich auch über WordPress redet, wo er auch über so Gestaltung, Mediengestaltung redet, aber auch immer wieder so kleine spannende SEO-Beiträge mal rausgeballert hat. Das fand ich super spannend und ich liebe solche kleinen Blogs. Ich liebe es in so kleinen, neuartigen Blogs, wo die Leute einfach mal eine Meinung haben. Da muss man nicht immer d'accord sein, man muss aber auch nicht den Leuten dann sagen, hey, ich sehe das aber nicht so, ich hasse dich jetzt. Also es ist stellenweise so kleinlich. Grüße gehen raus an die zwei Hater da. Und ja, so viel dazu. Schaut euch auf jeden Fall der seolist.de an und bowly.org. Ich habe es falsch ausgesprochen, sorry dafür. Was ich cool fand noch an zwei Videos, zum einen hat Google Trillions of Questions, No Easy Answers rausgebracht. Ein sehr informatives Video von Google selbst und mit welchen Herausforderungen Google einfach zu tun hat. Ich glaube, wenn ich richtig entsinne, ich glaube 40% aller Webseiten, die sie tagtäglich analysieren, sind Spam. Also sie müssen extrem viel Spam bekämpfen und einfach wie das alles funktioniert, wie dann so Core-Updates, also wird das nicht im Detail erklärt, aber die Teams arbeiten monatelang an kleinsten Veränderungen und dann wird in einem großen Meeting besprochen, ob sie das einführen oder nicht und stellenweise, wenn sie es dann nicht einführen, hat das Team monatelang umsonst gearbeitet. Also was das auch, was das für ein Druck stellenweise ist für die Entwickler, also das fand ich sehr, sehr spannend. Ein anderes Format sage ich schon, eine andere Dokumentation fand ich sehr, sehr spannend auf Netflix, The Social Dilemma. Einfach mal anschauen, es ist zum Kopfschütteln, wie wir zu Scrollidioten werden. Das ist wirklich zum Heulen. Ich merke das selbst an mir. Ich nehme mir immer weniger Zeit, ein Buch zu lesen, immer weniger Zeit, einen coolen Blogartikel zu lesen. Es wird nur noch konsumiert, es wird nur noch gescrollt, das sehe ich an meiner Frau, das sehe ich an Freunden etc. Man hängt nur noch am Handy oder am Desktop und scrollt stundenlang über Facebook durch und diskutiert mit irgendwelchen Leuten oder liest einfach deren Schrott durch. Und das ist einfach nur traurig. Die wissen halt genau, welche Knöpfe sie drücken müssen und spielen das natürlich extrem aus. Like-Button, Love-Button, was da alles reinkommt. Das ist wirklich krass und es ist wirklich beängstigend. Es ist wirklich beängstigend und ich habe auch noch keine Lösung dafür gefunden. Also ich habe stellenweise ein Plugin auf meinem Browser installiert, wo ich bestimmte Webseiten sperren kann, weil man sich immer wieder erwischt, ich wollte noch gerade auf YouTube was gucken. Ich wollte noch gerade gucken, wie war denn mal die Nachricht auf Facebook? Was hat der Typ mir nochmal geschrieben? Dann bist du kurz auf Facebook drauf, siehst deine Timeline und fängst an, automatisch durchzuscrollen und vergisst total, ich wollte eigentlich gerade eben was ganz anderes machen. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr traurig, was das eigentlich Social Media mit uns ausmacht. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen bewusster konsumiert, kann man da so ein bisschen gegensteuern. So, okay, das war der Jahresrückblick. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich versuche auf jeden Fall die Dadi-Nummer zu reaktivieren. Dadi sage ich schon. Daniel Huberti natürlich zu reaktivieren, dass wir nächstes Jahr dann nochmal Folgen nur für den Podcast machen. Plan ist nach wie vor, jeden Mittwoch werden wir ein YouTube-Video produzieren und das ich einsprechen werde und dann entsprechend hochladen werde. Verschiedenste Themen, wenn da kommen, also für Anfänger bis Fortgeschrittene, auch anspruchsvollere Themen werden auf jeden Fall kommen. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall, lieber Zuhörer, alles Gute, bleib gesund, frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Hau rein, wir hören uns im neuen Jahr. Ja.